So, schön, dass wir heute wieder in der Predigtreihe von Ruth weitermachen dürfen. Wir kommen zum Kapitel 4, also fast zum Ende, schaffen es aber heute nicht ganz, sondern wollen nur die ersten 17 Verse uns anschauen. Kennt ihr das, dass ihr was erledigen müsst, aber es nicht selber könnt, sondern jemand damit beauftragen müsst? Wo ihr der Person dann völlig vertrauen müsst. Ich will mal ein übertriebenes Beispiel machen. Ja, ihr wollt ein Haus kaufen, aber jetzt gerade in der heutigen Zeit, ihr bekommt Corona und müsst in Quarantäne. Bis ihr aber wieder rauskommt, wäre das Haus schon weg. Ihr wollt es aber unbedingt. Das heißt, ihr gebt einer Person eine 500.000 Euro und sagt, kauf du das Haus für mich oder schau es zumindest mal für mich an. Ich kenne es ja gar nicht, ich habe es noch nie besichtigt. Schaust du für mich an, wenn es was ist, kaufst du für mich. Oder eben auch nicht. Wie kannst du da gelassen und ruhig bleiben in so einer Situation, ja, wenn es sich um sowas Großes und auch ja, Langfristiges handelt? Denk einmal, die Person, die muss wirklich vertrauenswürdig sein und dann muss die Person auch noch fähig sein. Ja? Denk, diese beiden Dinge sind auf jeden Fall wichtig. Vertrauenswürdig und fähig muss die Person sein, weil sonst kann man einfach nicht entspannt sein, wird daheim nur hin und her laufen, völlig in Panik versetzt und würde das Ding eigentlich am liebsten in die eigene Hand nehmen, aber darf gerade halt eben nicht raus. Unsere Ruth, um die es hier in diesem Buch geht, die war in einer ähnlichen Situation, sogar noch in einer weitreichenderen Situation. Aber sie konnte ruhig bleiben. Das haben wir am Ende vom letzten Kapitel gesehen. Sie konnte ruhig bleiben. Warum? Weil die Person, der sie quasi ihr Leben anvertraut hat, der Boas, der war einmal vertrauenswürdig, und der war wirklich auch fähig. Das hat er immer wieder bewiesen. Wir lesen also heute diese Geschichte von Ruth zu Ende. Ich lese uns das ganze Kapitel 4 vor. Wir werden aber nur die ersten 17 Verse dann in der Predigt behandeln. Ruth Kapitel 4. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setze dich hierher, du Sohn so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen, erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir und mir ist niemand zum Lösen da und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um dem Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es nicht für mich lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für mich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihm dem anderen, und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um dem Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Und damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peretz werden, den Tamar dem Juda geboren hat. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi: Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löse hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich lieb hat, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten: Ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist die Generationenfolge des Peretz. Peretz zeugte Hezron, und Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, und Aminadab zeugte Nachschon, und Nachschon zeugte Salmon, und Salmon zeugte Boas, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Ich bete noch, dass Gott auch durch sein Wort hier an uns wirkt. Vater, wir wollen ja auch wieder das erkennen, was du uns durch diesen Text, den du extra für uns hast aufschreiben lassen, was du uns auch dadurch sagen willst. Und da hilf du bitte im Predigen, im Reden, im Verstehen. Wirk bitte durch deinen Geist, Herr. Schenk du bitte, dass es unsere Herzen erleuchtet, hin zu dir, um Christus zu sehen, das Evangelium. Ja, um darin wirklich gestärkt und gefestigt zu werden, dass wir nicht aus uns, aus unseren Werken leben, sondern wirklich allein aus unserem Herrn Jesus. Das schenk du bitte, Herr. Oder bei wem das noch nicht so ist, Vater, schenk doch bitte echte Umkehr zu dir. Auch eine Erlösung. Bitte gib Gnade, Herr. Danke dir. Amen. Ich habe den Text überschrieben: Erlösung in seiner Bundestreue. Erlösung in seiner Bundestreue. Es geht zuerst um den unfähigen Erlöser. Das sind die ersten 6 Verse. Dann in Vers 7 bis Vers 12 geht es um den fähigen Löser. Und noch Vers 13 bis 17 geht es um Naomis Löser. Also erst der unfähige, dann der fähige Löser und dann Naomis Löser. Kurz, dass wir wieder wissen, um was es in der Geschichte ging. Naomi und ihre Familie, sie haben ja den Fehler begangen, zu denken, dass sie außerhalb des Volkes Gottes, dass es ihnen da besser geht. Weil sie gerade eben Gottes segnende Hand nicht so erfahren haben, dachten sie, woanders ist es sicherlich besser als im Volk Gottes, als in der Gemeinde. Doch dadurch haben sie wirklich alles verloren. Ja, Naomi, ihren Mann, ihre 2 Söhne. Und deswegen ist sie jetzt wieder zurückgekehrt nach Israel zum Volk Gottes. Und auch ihre Schwiegertochter, die Ruth, ist mitgegangen. Die andere Schwiegertochter, die Orpa, ging nur anfangs mit, ging aber dann wieder zurück. Naomi hatte eigentlich nicht gedacht, dass sie irgendwie noch auf was hoffen kann. Hat gar nicht geahnt, was für einen großen Segen sie doch dadurch bekommt, dass ihre Schwiegertochter, die Ruth, mitkommt. Ja, die war nämlich inzwischen zum Glauben an den wahren Gott gekommen und wurde dann ein richtiger Segen für die Naomi. Aber das hat sie noch nicht gewusst. Gott hat diese beiden Witwen dann durch den Boas versorgt, weil Ruth durfte auf seinem Feld arbeiten und auch ernten. Und so ging es ihnen erstmal doch einigermaßen gut. Somit wird uns in Kapitel 2 die Lösung von dem Problem in Kapitel 1 gezeigt. Ja? Das Problem in Kapitel 1 war, sie hatten nichts mehr, waren völlig arm. In Kapitel 2 wird dieses Problem gelöst durch den Boas. Aber wie soll das jetzt weitergehen? Es konnte ja auch nicht immer so weitergehen, dass sie da bei dem Boas arbeiten konnte und einfach nur alles ernten, was sie eben bekommen hat. Wer sollte sich um diese zwei schutzlosen Witwen kümmern? Dieses Problem wird uns in Kapitel 3 wieder aufgezeigt. Boas sollte wieder die Lösung sein. Er war ja ein naher Verwandter von der Familie und sollte jetzt die Ruth heiraten und dann sich somit auch um sie und die Naomi kümmern. Und der Plan, der scheint auch zu funktionieren. Der Boas, der geht sogar gerne darauf ein, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Aber dann gibt es wieder ein Problem. Nämlich, es gibt noch einen, der ist näher verwandt wie der Boas. Und er sollte somit eigentlich zuerst der Löser dieser Familie sein und auch sein können. Aber dann ist natürlich die Frage, ja, wird sich der auch so liebevoll um uns kümmern wie der Boas bisher? Weil bisher hat er sich ja gar nicht gemeldet. Aber Boas, der hat versprochen, dass er sich gleich darum kümmert und es mit dem anderen Löser bespricht. Somit hat also Ruth ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Leben, hat sie in die Hand von dem Boas gelegt. Er hat gesagt, kümmer du dich bitte drum. Du kannst es, ich vertraue dir, ich kann es nicht. Es blieb ja auch natürlich auch nichts anderes übrig. Aber das ist wie das mit diesem Hauskauf. Alles in seine Hand zu legen. Und trotzdem konnte sie ruhig daheim bleiben, weil Boas vertrauenswürdig war und auch fähig dazu war. Und von dem her sehen wir jetzt in Kapitel 4 die Lösung von dem Problem, das in Kapitel 3 angesprochen wird. Und kommen wir jetzt zu den ersten 6 Versen, nämlich zu dem unfähigen Erlöser. Ja, der Text beginnt und sagt, Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Ja, er ergreift jetzt die Initiative und geht zum Tor von Bethlehem. Das Tor oder die Tore allgemein, das waren ja die einzigen Zugänge zu einer Stadt oder auch zu einem Dorf. Und dort wurde so alles Wichtige geregelt. Ja, in den Toren hat man Gericht gehalten, da hat man Besprechungen geführt, irgendwas beraten, da hat man Verträge ausgehandelt und geschlossen. Und deswegen waren im Tor waren auch so die Ältesten der Stadt zu treffen, also die, die das Sagen hatten. Und dann heißt es weiter, und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Ganz zufällig, ja, als der Boas jetzt gerade kam, kam ganz zufällig natürlich auch der Löser. Genauso zufällig, wie wir schon gesehen haben, dass die Ruth auf dem Feld von dem Boas gelandet ist. Ja, das war nicht ihr, dass sie das so ausgesucht hat, sondern dort steht ja wirklich, dass sie zufällig dorthin kam. Und genauso der gleiche Zufall passiert hier wieder. In dem Moment, wo Boas das wollte, kam auch der Löser vorbei. Das heißt, wenn wir auch so die ganze Geschichte betrachten, wird uns schnell klar, ja, das ist nicht einfach nur zufällig passiert, sondern auch das ist in Gottes Vorsehung drin, dass er jetzt dem Boas hilft. Ja, Gott schenkt jetzt dem Boas Gnade in seinem Unternehmen. Er schenkt ihm diese Chesed, die wir immer wieder hatten, sodass Boas diese Gnade an der Ruth jetzt erweisen konnte. Ja, Gott hilft dem Boas mit dieser Chesed, sodass er sie an Ruth ausleben kann. Und dann sagt er zu diesem Löser, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Habt ihr schon mal jemand mit du so und so angesprochen? So nennt man eigentlich niemand, oder? Auch im Hebräischen ist das kein Name, sondern das ist eher sowas wie, komm mal her, du irgendwer. Also eigentlich gar nicht so nett, oder? Der Boas, der kannte natürlich seinen Namen. Ja? Ich meine, irgendwie war er mit der Person ja sogar noch verwandt. Und der wird ihn auch sicherlich mit seinem Namen angesprochen haben. Aber derjenige, der uns das Buch Ruth dann aufgeschrieben hat, der hat mit Absicht diesen Namen weggelassen und hat hingeschrieben, du so und so. Der wollte uns damit was deutlich machen. Weil im Buch Ruth, da haben alle Namen haben irgendeine Bedeutung. Ja, die sagen uns immer sogar was. Und ausgerechnet der jetzt der eigentliche Erlöser ist, der soll keinen haben? Oder der soll nicht bekannt sein? Das ist nicht der Grund. Nee, das ist wie in der Geschichte von Jesus in Lukas 16. Erzählt er eine Geschichte von einem Reichen und von einem armen Lazarus. Der Reiche hat keinen Namen. Der bekommt, also natürlich hat er einen Namen, aber der bekommt keinen Namen. Der arme Lazarus schon. Und damit wird auch schon was ausgedrückt. Was hier ausgedrückt wird, dem wollen wir gleich noch auf die Spur kommen. Ich will schon mal so viel verraten, für wen dieser Mann steht. Ja, diese Geschichte ist ja wirklich echt passiert. Ja? Circa vor 3200 Jahren ist es so passiert, wie es hier steht. Die Person gab es echt, die wurde nachher auch nicht Erlöser und so weiter. Und trotzdem hat Gott uns nicht die Geschichte aufgeschrieben, dass wir halt eine nette Geschichte haben, ja, wie jetzt Boas die Ruth geheiratet hat. Sondern Gott hat diese Geschichte von dieser Familie bewusst auch so gelenkt und uns dann auch aufschreiben lassen, dass wir das Evangelium ganz plastisch vor Augen gemalt bekommen. Und in dem spiegeln die verschiedenen Personen auch immer was wider. Und so auch dieser Löser hier, dieser So und So, der spiegelt das Gesetz Gottes wider. Ja, die Gebote von Gott, die er uns durch Mose gegeben hat. Ich sage gleich mehr dazu, nur dass wir das schon mal im Hinterkopf haben. Also, die Person, die kommt dann und Boas ruft auch noch 10 Älteste, also 10 so von den Obersten, die diese Sagen hatten. Und dann heißt es, und sie setzten sich. Dieses Setzen, das kommt in den ersten 2 Versen gleich 5-mal vor. Ja, und will uns damit auch was sagen. Das knüpft an den vorigen Vers an. Ja, Kapitel 3, Vers 18 endet damit, dass die Naomi zu Ruth sagt, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkannt hast, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann, also der Boas, der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, ja, da steht doch nicht mal, setz dich. Aber hier dieses bleib zu Hause, das ist das gleiche hebräische Wort, wie dann in den ersten 2 Versen von Kapitel 4 gleich 5-mal kommt. Ja, und meint somit wie, Ruth, setz dich und bleib hier zu Hause und ruhe. Ruh aus. Ja, bleib da, setz dich. Das ist das gleiche Wort. Wie kann Ruth das? Wie kann sie jetzt zu Hause bleiben, obwohl es ja um ihr Leben geht, um ihre ganze Zukunft? Ganz einfach. Sie kann daheim ruhig sitzen bleiben, weil der Boas für sie im Tor sitzt und die Sache für sie regelt. Und das ist Glaube. Einer anderen Person vollkommen zu vertrauen, dass die alles für mich regelt wird und nicht selber zu tun, sondern sich hinzusetzen und zu ruhen, weil er alles für einen tun wird. Und das tut der Boas jetzt, indem er sich in das Tor setzt, den Löser holt, ihn hinsetzt, die 10 Ältesten holt und sie hinsetzt und die jetzt alle dort sitzen. Und Ruth kann wirklich, nochmal in diesem Bild, dem Boas die 500.000 geben und vertrauen, dass das Haus nachher gut sein wird, dass ihr gefallen wird, groß genug sein wird, solide gebaut und alles passt. Also Boas und der andere Verwandte und die 10 Älteste, die sitzen jetzt dort und es kommen noch ein paar andere dazu, die das auch interessant finden. Ein paar Schaulustige aus dem Volk. Für wen stehen die 10 Ältesten? Auch die stehen für was? Die stehen für die 10 Gebote. Für die 10 Gebote vom Gesetz, aber dazu gleich noch mehr. Boas fängt jetzt an, die Lage zu erklären und sagt zu diesem Löser: Naomi, unsere Verwandte, die will ihren Acker wieder in den Familienbesitz zurückkaufen, weil damals, als sie ging, hat sie den wahrscheinlich dann verkauft. Und jetzt kann sie sich aber nicht leisten, ja, dass sie sich den wieder zurückkauft. Und deswegen fragt sie uns als die Verwandtenlöser, ob wir den nicht zurückkaufen können, und somit ist er wieder im erweiterten Familienkreis. Und Gott hat es ihr erlaubt. Ja, wenn wir nochmal 3. Mose 25, Vers 25 lesen, da hat er ja genau das erlaubt. 3. Mose 25, Vers 25 sagt er: Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Also der nächste Verwandte sollte kommen und das dann für ihn wieder zurückkaufen und es wieder einlösen. Ja, Gott hatte extra so geregelt, dass niemand aus Armut jetzt für immer sein Land weggenommen bekommt. Selbst wenn er es nicht einlösen konnte oder niemanden hatte oder der es auch nicht einlösen konnte, spätestens nach 49 Jahren im Jubeljahr sollte er sogar umsonst wieder sein Land zurückbekommen. Ja, sollte wirklich jedes Land in dem Erbteil bleiben, der es bekommen hat. Wirklich, wo man auch sieht, unser Erbe ist bei Gott sicher. Ja, unser ewiges Erbe ist bei ihm sicher. Und deswegen durfte die Naomi das jederzeit von diesem, der es ihr abgekauft hat, wieder zurückkaufen. Selbst wenn der es eigentlich noch wollte, aber sie durfte das zurückkaufen. Und deswegen sagt der Boas zu dem Löser: Du kannst es lösen. Ja? Und du bist sogar vor mir dran. Deswegen kauf dieses Feld vor diesen Zeugen hier. Wenn du es nicht machst, dann mach's ich. Ich werde mich um sie kümmern, weil außer uns beiden, da hat die Naomi niemand. Außer uns gibt es keinen so nahen Verwandten, keinen, der ein Löser sein könnte. Und dann sagt er hier am Ende von Vers 4, ich will lösen. Ja, das sagt er ganz bestimmt. Ich mache das. Kein Problem, klar, ich kaufe das Feld für mich. Das heißt, bisher ist er wieder Boas. Er würde lösen und er ist fähig dazu. Ja, er hat das nötige Kleingeld. Ja, die Chance, die wollte er sich natürlich nicht entgehen lassen. Weil in Israel kam man nicht so einfach auf legalem Weg an Land ran. Ja, weil Gott hatte ja gesagt, jeder soll sein Land behalten können, ja, sodass jeder wirklich genug hat. Aber wenn er jetzt mehr Land hätte, dann könnte er auch mehr ernten, würde reicher werden. Das heißt, die Investition, die würde sich auf jeden Fall für ihn lohnen. Wahrscheinlich war ihm schon klar, der musste sich dann um Naomi kümmern, musste sich um Ruth kümmern. Aber das war okay für ihn. Das würde er machen. Die Investition, die würde sich lohnen. In Vers 5 erzählte Boas ihm jetzt aber auch das Kleingedruckte und sagt: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um dem Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Die Bedingungen waren also, dass man Ruth heiraten musste, wenn man diesen Deal eingehen konnte. Er sollte sich also nicht einfach nur um die Naomi und um die Ruth kümmern oder vielleicht sogar auch die Naomi heiraten, weil das wäre eigentlich so das Nahegelegste gewesen. Ihr hat es gehört, sie braucht einen Löser, das heißt, eigentlich hätte man ja sie heiraten sollen. Und das hätte er sicherlich auch noch gemacht, weil sie war eine ältere Frau, da war es sehr unwahrscheinlich, dass sie noch Kinder bekommt. Das heißt, dieses Kind wird es mal nicht erben. Das heißt, alles, was er jetzt kauft, das wird mal in seinen Familienbesitz übergehen. Weil das war ja die Bedingung, man sollte Ruth heiraten, um dem Namen des Verstorbenen neu erstehen zu lassen. Ja, das heißt, er sollte mit Ruth ein Kind bekommen, das dann nicht sein eigenes Kind sein wird, sondern wie das Kind von dem verstorbenen Ehemann von Ruth. Und der sollte dann mal der Erbe sein und dieses Land bekommen. Und deswegen sagt er einfach, dann kann ich es nicht für mich lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Die Situation, die hat für ihn jetzt alles anders gemacht. Ja, da hätte er gar nichts davon. Bekommt seine Investition nicht langfristig zurück. Irgendwann erbt mal dieser Nachkomme alles. Weil mit Naomi, da wäre es ja eben unwahrscheinlich gewesen, dass er noch einen Nachkomme bekommt, der das dann erbt. Mit Ruth eben viel wahrscheinlicher. Ja, das war noch eine junge Frau. Und der sagt einfach, ich kann nicht. Ja, das ist ein unfähiger Löser. Beziehungsweise auch ein unwilliger Löser. Einer, der nicht will. Er hat keine Gnade. Ja. Er hat diese Chesed, hat er nicht, diese Treue, diese Liebe. Das hat er nicht. Der schaut nur nach sich. Der ist ein bisschen wie die Opa, die andere Schwiegertochter von der Naomi. Ja, die wollte auch erst mit der Naomi zum Volk Gottes gehen, bis sie dann gemerkt hat, was es sie kosten würde. Und dann ist sie zurückgewichen. Was das hat, das kostet was, wenn man zu Gott gehört? Na, dann lieber nicht. Und so war es auch bei diesem Löser. Solange es ihn nicht zu viel gekostet hätte, hätte er es gemacht. Aber das war ihm zu viel. Und jetzt wird uns auch klar, warum hat er keinen Namen? Also warum wird der Name nicht aufgeschrieben? Ja, mit so jemand, da wollte niemand was zu tun haben. Dem sein Name wollte niemand nennen. Ja, das war kein Handeln, das Gott entsprochen hätte. Ja, das war kein Handeln, das von Liebe und von Treue geprägt war, von dieser Chesed. Und der Autor hat diesen Namen ganz bewusst weggelassen, aus Verachtung, dass diese Person seinem Verwandten keinen Namen in Israel aufrechterhalten wollte. Ja, dass dieser Familienname weitergeführt wird. Und deswegen, weil er das nicht getan hat, wird sein Name auch vergessen. Und jetzt wird auch klar, warum repräsentiert dieser Mann hier das Gesetz? So wenig, wie dieser Löser die beiden lösen konnte, kann uns das Gesetz erlösen. Das kann es absolut nicht von unserem Problem erlösen, von dem Zorn Gottes wegen unseren Sünden. Da ist das Gesetz nicht fähig dazu. Nicht, weil das Gesetz jetzt böse oder schlecht wäre, oder weil das Gesetz eben nicht geistlich wäre oder so. Nee, nicht deswegen. Sondern weil wir böse und schlecht sind. Und weil wir das Problem sind. Wir können es nicht. Wir können nicht durchs Gesetz gerecht werden. Deswegen kann uns das Gesetz nicht erlösen. Ja, dass wir das einfach nur tun, was Gott sagt, und dann werden wir schon in den Himmel kommen. Das geht nicht. Im Gesetz gibt es nämlich keine Gnade. Gnade fehlt im Gesetz. Deswegen kann es uns vor Gott nicht gerecht machen. Besonders Ruth hatte hier ein Problem. Wir haben ja schon gelesen gehabt in 5. Mose 23, Vers 4, da heißt es, dass Moabiter nach dem Gesetz nicht ins Volk Gottes kommen dürfen. Das geht nicht. Das heißt, auf diesem Weg nach dem Gesetz kann Ruth nicht zu Gott gehören. Deswegen dieser Löser, der konnte sie nicht lösen. Das ging nicht, war nicht möglich nach dem Gesetz. Und dann stehen hier diese Ältesten, diese 10 Ältesten, die für die 10 Gebote stehen, und die bestätigen genau das als Zeugen. Das sind Zeugen, die wie die 10 Gebote das bezeugen. Ja, du brauchst einen anderen Löser. Und die preisen nachher den Boas. Ja, die weisen auf den Boas hin. Sagen, das ist der Löser, der dich lösen kann. Ein anderer kann es nicht. Das bestätigen diese 10 Ältesten hier, wie die 10 Gebote. Wir brauchen einen anderen Erlöser wie das Gesetz. Und hast du mal versucht, die 10 Gebote zu halten? Mal ernsthaft eine Weile versucht? Und ich meine, es gibt ja viel mehr wie die 10 Gebote, gell? Das sind ja nur so Beispiele, die das zusammenfassen. Wenn man das versucht, da wird ganz schnell klar, wir scheitern schon beim ersten, ja, dass Gott allein unser Gott sein soll. Weil wir stellen so viele Dinge neben Gott. Vieles ist uns so viel wichtiger. Vor allem eben wir selbst. Wir machen uns ständig selbst zu Gott und lassen ihn nicht Gott sein. Und deswegen, das Gesetz klagt uns an und kann uns nicht erlösen. Wir brauchen vor dem Gesetz einen Erlöser. Aber das Gesetz, unsere eigenen Werke, können es niemals. Und was hatte Boas gesagt am Ende von Vers 4? Außer mir und dir gibt es keinen Löser. Es gibt keinen, der Naomi helfen kann. Außer dir und außer mir gibt es niemanden. Ja, mehr Erlöser gibt es wirklich nicht. Und das macht sogar dieses hebräische Wort so deutlich. Ja, das steht immer nur da, wo es exklusiv gemeint ist. Wo es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Denn entweder erlöst dich das Gesetz und somit deine eigenen Werke, oder Boas erlöst dich. Entweder erlöst dich das Gesetz und bringt dich in den Himmel, und es das bedeutet, dass du dein Leben lang dich immer an das Gesetz halten musst, ohne einmal irgendwas anderes zu tun. Oder Boas muss es tun. Und wir haben jetzt schon oft gesehen, wie Boas unseren Herrn Jesus widerspiegelt. Ja? Das heißt, entweder Christus oder das Gesetz, also letztlich du selber, deine eigenen Werke, dein eigenes Gutes tun. Eins von beiden. Es gibt keinen anderen Weg. Niemand anders kann dich erlösen. Ja? Kein Buddha kann dich erleuchten, kein Mohammed irgendwie dir den Weg weisen, keine religiöse Übung dir den Frieden bringen. Nichts. Entweder deine eigenen Werke oder Christus, dein Löser. Wenn ich meine eigenen Werke angucke, dann wird es für mich ganz klar. Ja, weil die verdammen mich nur und ich brauche vor denen eine Erlösung und die können mich niemals selbst erlösen. Und bei dir ist es genauso. Da muss ich dich nicht mal dazu kennen. Deine eigenen Werke, die verdammen dich vor Gott. Deswegen, wir brauchen Christus, den wahren Löser. Und der wird uns jetzt im Weiteren in Boas vor Augen gemalt, diesem fähigen Erlöser. Das ist dann Vers 7 bis Vers 12, der fähige Erlöser. Weil dieser unfähige Löser, der streckt jetzt dem Boas eine Sandale hin. Ja, der zieht die sich aus, streckt die ihm hin, weil man damals eben Verträge so bestätigt hat. Heute unterschreibt man eine Urkunde und überreicht die dem anderen und tauscht die. Damals hat man eben einen Schuh genommen, hat den getauscht und somit hatte noch Zeugen dabei und hat es somit bestätigt. Und wenn irgendjemand mal gesagt hat, ja, wir haben den Vertrag nie geschlossen, dann konnte es seinen Schuh rausziehen, musste halt irgendwo Schuhe lagern und konnte es den rausziehen und sagen, aber ich habe deinen Schuh. Ja, kann man auch so machen, gell? Boas als der fähige Erlöser, der nimmt diesen Schuh und sagt dann in Vers 9 und Vers 10 zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Er wird sich also um Ruth und um die ausgestorbene Linie von Elimelech wird er sich kümmern. Das sagt er hier zu, das verspricht er. Er sagt, ich kann lösen. Mich hält das Gesetz nicht auf, dass es für Ruth eigentlich gar nicht gilt, dass sie nicht ins Volk Gottes kommen kann. Ich kann das. Wer bekommt denn von all dem hier nichts mit? Ja, was der Boas hier so tut, wo er darum ringt, was er alles in Einsatz bringt. Wer bekommt nichts davon mit? Das ist Ruth. Die sitzt daheim im Vertrauen auf ihren Löser, auf ihren Erlöser, der hier sich wirklich vertrauenswürdig und nicht egoistisch zeigt. Und deswegen segnet ihn auch dann das ganze Volk und die Ältesten und sagen in Vers 11 und 12, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peretz werden, den Tamar, dem Juda, geboren hat. Zuerst nehmen also die Ältesten, die das Sagen dort hatten, die nehmen Ruth in ihre Gemeinschaft, in ihr Volk mit auf. Die geben die Zustimmung, Ruth darf zum Volk Gottes gehören. Heiden dürfen hineingehören. Die nehmen hier Ruth ganz offiziell auf. Auch Heiden dürfen zum Volk Gottes gehören. Das ist nicht allein exklusiv auf das Volk Israel beschränkt. Das sagen die hier selber aus. Sogar Heiden aus Moab. Und es zeigt ganz klar, Ruth kam hier nicht nach dem Gesetz, nach dem alten Bund in das Volk Gottes, weil das wäre nicht gegangen. Und da hätten sie gegen Gottes Wort verstoßen und das hätte Gott nicht zugelassen. Ruth kam auf dem Weg des Glaubens, nach dem neuen Bund kam sie in das Volk Gottes. Und dann segnen sie ihn und sagen zuerst, die Ruth, die soll wie die Rahel und wie Lea werden. Es waren ja die beiden Frauen, die das Volk Israel erst so richtig gebaut haben und durch die das Volk Israel erst einmal so richtig zahlreich wurde, weil die zusammen 12 Söhne hatten, die dann die 12 Stämme Israel geworden sind und wo sie sich dann erst richtig vermehrt haben. Das heißt, sie als Heidin, die eigentlich nicht zum Volk Gottes gehört hat, als Ungläubige, die soll jetzt am Volk Gottes weiterbauen. Und die hoffen und die beten sogar, dass Ruth also noch viele Kinder bekommen soll. Obwohl sie bisher in fast 10 Jahren Ehe mit dem Machlon keine Kinder bekommen hatte. Aber die beten jetzt dafür, dass Gott ihr wirklich noch Kinder schenkt. Zweitens wünschen sie dann dem Boas auch Reichtum und Ruhm in ihrer Mitte. Und zuletzt wünschen sie ihm, dass seine Familie wie die Familie von Peretz werden soll. Der Sohn von dem Juda und der Tamar war. Was meint es, wenn sie sagen, oder ja, wenn es vielleicht auch heute noch jemanden wünscht, das ist nicht mehr so möglich, aber wenn sie gesagt haben, dein Haus soll wie das Haus von Peretz werden. Den Juden war schon immer klar, der Messias, der wird von dem Peretz abstammen. Ja, der war in der Linie, von der der Messias kommen soll, ja, von dem Stamm Juda. Und ihnen war klar, über den Peretz, dort wird der versprochene Retter kommen. Und sie wünschen ihm hier, dass Boas in dieser Linie steht. Ja, er stammte ja wirklich auch dann von Peretz ab, wenn wir dann später diesen Stammbaum lesen. Und sie sagen jetzt, wirklich die Messias-Linie, die Linie des versprochenen Retters, die soll über dich kommen, über dich und über Ruth. Weil dort sind auch wirklich ja, viele Ähnlichkeiten zwischen dem Peretz und seinen Eltern und der Ruth und dem Boas. Ja, weil die Mutter von dem Peretz, das war die Tamar, das war genauso wie die Ruth, war sie eine Heidin, die ins Volk Gottes aufgenommen wurde. Beide durch so, auch ein bisschen durch so eine Leviratsehe, durch so eine Schwagerehe, ja, dass sie einen Löser hatten. Aber es ist ein großer Unterschied. Der Boas, der handelt hier viel, viel edler wie der Juda damals. Ja, wer es genauer nachlesen will, 1. Mose 38, bisschen eine komische Geschichte. Dürft ihr gerne nachlesen. Aber die sagen jetzt, deine Familie, die soll genau in dieser Linie vom versprochenen Retter stehen. Ja? Von dir soll der Messias kommen. Darauf hoffen wir, dass er kommt. Dass Gott uns wirklich den versprochenen Retter auch schickt. Und von dir soll dieser Segen kommen. Und der hat sich viel mehr erfüllt, als die sich hier überhaupt vorstellen konnten. Ja, das werden wir dann noch in diesem Stammbaum auch sehen, wenn uns dann die weitere Linie aufgezeigt wird, wie es weitergeht, was die ja damals noch gar nicht wussten. Aber wir kommen noch zum letzten Punkt, Vers 13 bis 17, zu Naomis Löser. Diese ganze Szene, die hat sich ja jetzt in wenigen Stunden abgespielt, dort am Tor von Bethlehem. Ja, und damit hat sich die ganze Geschichte von Ruth dahin zu einem Höhepunkt hin zugespitzt. Ja, Kapitel 1 waren 10 Jahre, hat es gedauert. Dann Kapitel 2 hat immerhin noch ein paar Monate gedauert. Kapitel 3 hat noch einen ganzen Tag gedauert. Jetzt Kapitel 4, diese 17 Verse, diese 12 Verse, die haben sich jetzt innerhalb von wenigen Stunden abgespielt. Aber jetzt, ab Vers 13, wird die Geschichte wieder weit und zeigt uns dann sogar noch viele Generationen danach, weil es wird nur noch berichtet, Boas und Ruth heiraten und die bekommen gleich einen Sohn. Ja, mit Machlon, mit dem Ruth ja mindestens 5 Jahre verheiratet war, da hat sie keinen Sohn bekommen, überhaupt kein Kind. Und jetzt mit Boas gleich einen. Das zeigt sich schon im Namen. Ja, Machlon, ihr verstorbener Mann, das bedeutet der Kränkliche. Boas bedeutet der Starke. Ja, er ist hier dieses Bild auf Christus, der wirklich die Stärke und die Macht hat. Aber natürlich liegt es vor allem eben an Gott, wo es hier heißt, der Schwangerschaft schenkte. Und dann kommen gleich wieder die Frauen aus, die auch schon in Kapitel 1 zu Naomi kamen und haben Gott gepriesen und haben gesagt, Gott, wir preisen dich, dass Naomi jetzt einen Löser hat. Hat nicht Ruth einen Löser bekommen, also den Boas? Warum sagen die jetzt, Naomi, du hast einen Löser bekommen? Sie meinen jemand anders. Sie meinen jetzt nämlich diesen Sohn, den die Ruth bekommen hat. Die sagen nämlich in Vers 14, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Die Naomi hat diesen Sohn, diesen Obed, als Löser bekommen. Warum wird er zum Löser für die Naomi? Weil sie hat ihn wie ihr eigenes Kind angenommen. Ja, sie hat ihn nicht adoptiert, das war immer noch auch der Sohn von Ruth, aber sie hat ihn trotzdem auch als ihr Kind angenommen. Und da heißt es dann in Vers 15 und 16, er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Es hängt damit zusammen, dass der Boas ja eigentlich die Naomi hätte heiraten müssen oder lösen müssen. Aber sie das Lösungsrecht der Ruth gab. Und deswegen hat jetzt das Kind aber genauso auch ihr gehört, wie auch der Ruth. Und somit hat dieses Kind auch ihre Schmach jetzt weggenommen, dass sie keine Kinder mehr hatte. Und auch dieses Kind wird jetzt zu ihrem Versorger, wenn sie jetzt schon alt ist, soll dieses Kind sie versorgen. Aus dem Grund wurde es dann auch Obed genannt, das heißt der Dienende. Er soll für sie jetzt auch da sein. Und so hat Gott es gut gemacht. Er hat die Ruth versorgt, er hat die Naomi versorgt, er hat sich um die gekümmert, die zu ihm umgekehrt sind, die Buße getan haben, die von ihrem falschen Weg umgekehrt sind. Für sie hat er jetzt einen guten Weg gefunden, hat sich um sie gekümmert. Der Abschnitt endet damit, dass dieser Obed der Opa vom König David wird. Und somit zeigt es auch an, warum dieses Buch wahrscheinlich geschrieben wurde. ja, wohl von David selber, um seine Herkunft zu zeigen, weil die wird dann jetzt in dem Stammbaum, der dann noch kommt, wird die deutlich. Aber den wollen wir uns heute nicht mehr anschauen, sondern dann noch bei der nächsten Predigt dieses Buch abschließen und dann auch noch die ganze Botschaft zusammenfassen. Jetzt noch zum Schluss, was heißt dieser Abschnitt für uns? Ja, was soll er dir deutlich machen? Was heißt es ganz konkret für dich, was Gott uns hier aufschreiben hat lassen? Das heißt, dass es nur einen einzigen fähigen Erlöser gibt, der uns mit Gott versöhnen kann. Und es ist der Herr Jesus. Ja, dafür wurde er als Gott, wurde er Mensch, hat ein perfektes Leben unter dem Gesetz, unter dem hohen Maßstab des Gesetzes gelebt, um uns davon erlösen zu können. Ja, indem er die Gerechtigkeit, die er durch dieses perfekte Leben sich erworben hat, indem er die uns schenkt und uns dann genauso gut dastehen lässt wie er selbst. Das hätte er nur machen können, und das hat er nur machen können, weil er die Fähigkeit dazu hat. Sonst hat niemand diese Fähigkeit. Ja, ich kann es nicht, du kannst es nicht, das wirklich diesen Maßstab einzuhalten. Niemand als Gott selber. Und deswegen ist er allein der fähige Erlöser. Aber er ist auch der einzige Löser, der das kostenlos machen will. Ja, er ist auch der einzig willige Löser. Nicht nur der fähige und der vertrauenswürdige, sondern auch der einzig willige, der das für uns kostenlos macht. Alle anderen, die dir irgendwie Erlösung versprechen, die haben immer irgendwelche Nebenkosten drin. Ja? Und der Preis ist immer zu hoch. Er ist der Einzige, der das umsonst für uns macht, sich ganz für uns hingibt. Und deswegen vertraue diesem herrlichen Löser und Erlöser, der so gut mit uns meint. Ja? Und dann tu auch wirklich nichts in dieser Angelegenheit der Erlösung. Nichts. Setz dich und ruhe. Vertrau ihm. Häng dich wirklich ganz an ihn und lass auch von deinen Sünden. Kehr da um zu ihm und vertraue. Und alles andere überlass ihm. Das ist sein Werk. Und dann kommt's, dass wir genauso wie hier in dieser Geschichte die Ruth zur Hochzeit gehen dürfen. Ja, zur himmlischen Hochzeit. Dann sind wir jetzt schon mit ihm verlobt und dürfen mal zur himmlischen Hochzeit kommen, wo wir wunderbar beschenkt werden, in Ewigkeit beschenkt werden. Und er auch in Ewigkeit geehrt wird. Und wirklich auch diesen Ruhm und den Lohn dafür bekommt, dass er alles für uns eingesetzt hat. Das bekommt er und wir bekommen herrliche Erlösung, herrliche, unendliche Freude, wenn wir jeden Tag neu erwachen und ihn direkt vor uns haben. Unendliche Freude. Ich will ihm dafür